Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 277 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. Juli 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmalltalk entfällt abermals, weil Scholle immer noch im Urlaub ist. Mit Ulrich Neumann, Vorstand der Katar-Börse für Versicherungen, sprechen wir über die anstehende Fusion mit Germanbroker.net. Und in den News der Woche sprechen sich Hausbesitzer für eine Elementarschadenpflichtversicherung aus. Verbraucher riskieren finanzielle Not nach einem Todesfall. Bewohner von Pflegeheimen müssen erneut mehr bezahlen und Dr. KI ersetzt zunehmend den Arztbesuch. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Im Gespräch.
Im Mai haben Sie es angekündigt, jetzt haben die Aktionäre auf den Hauptversammlungen dem Vorhaben zugestimmt. Germanbroker.net und Katar Börse für Versicherungen haben ihre Verschmelzung beschlossen. Damit ist der nächste Schritt dafür getan, dass die beiden maklereigenen Organisationen ihre Kräfte rückwirkend zum 1. Januar 2026 bündeln können. Warum sie diesen Schritt gehen, welche Vorteile angebundene Maklerpartner dadurch haben werden und wie es jetzt weitergeht, habe ich Katar-Vorstand Ulrich Neumann gefragt. Hallo Ulrich Neumann und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
Ja, bei Ihnen ist ja auch einiges los zurzeit, kann man so sagen, glaube ich.
Ja.
Katar und Germanbroker.net haben ja gerade bekannt gegeben, dass es jetzt nach Jahren der freundschaftlichen Zusammenarbeit und auch der strategischen Allianz jetzt zu einer kompletten Verschmelzung kommen soll. Was hat Sie denn jetzt zu diesem Schritt bewogen?
Ja, das ist irgendwie so ein Pärchen, das zusammenzieht, ne?
Quasi, ja.
Ja, eigentlich ist das, wenn man sich das ganze Marktumfeld ansieht, ist das jetzt eigentlich der logische nächste Schritt gewesen. Und die Entwicklung hat ja schon viel, viel früher begonnen. Also Hartmut Göbel war ja schon bei der Gründung der Katar mit dabei. Wir haben jetzt 30-Jähriges gefeiert letztes Jahr, also gab es auch schon Anfang der 2000er Gespräche und wir haben sie halt einfach jetzt nochmal neu aufgegriffen, als ich in Amt und Würden kam. Wir arbeiten lange freundschaftlich zusammen, wir haben 24 eine strategische Allianz begründet, das war, weil wir Bestände neu ordnen mussten von der Bayerischen und der Gebäudeversicherung. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir teilen nicht nur dieselben Werte, sondern wir ergänzen uns fachlich ausgesprochen gut. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch gesehen, die Geschwindigkeit des Marktes nimmt zu, Konsolidierung. Ne? Jeden Tag in der Presse liest man ja, wer wen übernommen hat. Neue Plattformen entstehen. Und all das, was jetzt halt eben auf die Zukunft verlangt, natürlich auch Investitionen. Ja. Und da müssen wir als mittelständisches Unternehmen halt eben auch schon überlegen, warum sollen wir 2 IT-Welten entwickeln oder vergleichbare Lösungen doppelt machen? Ja? Oder an vielen Themen nebeneinander herarbeiten? Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir bündeln unsere Kräfte. Mhm. Das macht doch sehr stark und sehr viel Sinn, weil Assekordeurs Geschäft ist halt das Geschäft der GB.net. Und das Verbundgeschäft mit Konzepten im Direktgeschäft ist halt unseres und das passt super zusammen.
Mhm. Genau, Sie hatten ja als ein Treiber der Fusion auch gesagt, dass es vor allem auch die harte technologische Konkurrenz natürlich ist, der großen Player.
Ja.
Ist das eine zwangsläufige Entwicklung, dass man gerade als Mittelständler gucken muss, wo man noch unterkommt, weil man sonst auch einfach abgehängt wird technologisch?
Ja, wir erleben natürlich gerade enorme Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, bei automatisierten Prozessen. Also einmal ja, das Thema Digitalisierung, dem folgt dann Automatisierung und Datenanalyse etc. Und das ist natürlich schon die Frage, wer kontrolliert eigentlich die Technologie und wer kontrolliert die Daten? Ja, und das ist eigentlich so der Haupttreiber auch. Wo gehen die Daten hin und wer ist Herr der Daten?
Ja,
und
ja,
wir sind halt der Meinung, wer die technologische Infrastruktur kontrolliert, gewinnt halt eben auch zunehmend Einfluss auf den Zugang zum Kunden. Und das die digitale Unabhängigkeit ist keine IT-Frage für uns, sondern eine strategische Frage für alle Makler. Ne? Auch bei der künstlichen Intelligenz haben wir eine klare Haltung. Also KI ersetzt keine Makler, aber KI ersetzt Makler, die keine KI nutzen.
Ja,
also die KI verantwortungsvoll und rechtlich korrekt einsetzen, sage ich mal. Ja. Wir müssen also die Standardprozesse automatisieren und die Beratung technologisch unterstützen und die Makler entlasten. Aber Vertrauen bleibt eben menschlich. Deswegen sagen wir auch, der Gewinner der nächsten 10 Jahre ist nicht die Maschine, sondern ist der Makler, der die Maschine besser nutzt als sein Wettbewerber. Und das ist der Punkt, an dem wir natürlich uns zusammentun müssen, weil das ist schon sehr aufwendig. Kostet nicht nur Geld und Ressourcen, sondern braucht halt eben auch gemeinschaftliches Bildung. Da wir gleiche Werte verfolgen, da wir gleiche Ideen haben, haben wir gesagt, tun wir das doch zusammen und nicht jeder für sich selber.
Und dann arbeiten Sie wahrscheinlich auch mit Maklern zusammen, um rauszufinden, was braucht ihr, was können wir für euch erstellen, bauen,
genau,
an Techniken.
Genau, also da geht es ja nicht primär darum, jetzt eine Inflation an neuen KI-Anwendungen, Möglichkeiten und Programmen ins Leben zu rufen, was ja teilweise im Markt so zu sehen ist.
Ja,
also dann geht es darum, das Richtige zu tun, was dem Ziel dann halt eben auch nahe kommt, die Automatisierung, die administrative Entlastung der Makler. Die haben ja ein Problem mit Personal, ja, mit Nachwuchs. Die haben ein Problem, ihre Prozesse noch in den Griff zu halten. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Ja.
Okay. Die Konsolidierung, die sich allgemein gerade abspielt im Pool- und Verbundmarkt, haben Sie ja auch schon angesprochen, da ist allerhand los. Ist das wirklich so eine Art, also empfinden Sie das auch so als so eine Art Wettlauf zwischen den Akteuren? Wer wird der schnellste, größte, beste sein?
Also wenn Sie einen Wettlauf um die reine Größe meinen, ja, dann nein. Ja, wir wollen nämlich nicht möglichst viele Maklerunternehmen kaufen oder als Pool unter unsere Fittiche nehmen oder einfach nur die nächste riesige Abwicklungsplattform sein. Da gibt es genug im Markt, da gibt es auch große, die immer größer werden. Da befinden wir uns natürlich auch im Wettbewerb, aber wir wollen einen Wettbewerb um die Zukunft des unabhängigen Maklers mitgestalten. Ja, also wenn Sie jetzt im Private Equity kauft Maklerunternehmen, große Plattformen entstehen, die Versicherer konzentrieren sich auch auf große vertriebliche Einheiten.
Ja. Ja.
Aber Größe schafft alleine halt eben noch keinen besseren Service. Ja. Und der Kunde kauft eben am Ende keine Bilanzsumme, sondern der kauft halt Lösung. Und wenn Private Equity jetzt Wachstum finanziert, Unabhängigkeit können Sie eben nicht kaufen. Ja, und deswegen, wir gehören zu 100% den Maklern und das soll auch so bleiben. Und wir sind eben nicht verpflichtet, die Renditen für Investoren in London, Dubai oder Amerika zu liefern und zu maximieren, sondern wir sind verpflichtet, den Nutzen für unsere Makler zu stiften. Ja. Und wenn Sie den Wettlauf meinen, ja, dann kämpfen wir eben nicht um die meisten Makler, sondern wir kämpfen um die beste Zukunft für den unabhängigen Makler. Wir wollen halt eben auch nicht die zu uns holen, die diesen Sinn nicht verstehen, sondern halt eben einfach nur Einkaufsvorteile generieren wollen, sondern wir wollen den Makler, der halt eben auch die Autonomie liebt, ja, der unter Gleichgesinnten sein will, der es anerkennt, dass wir seine Werkbank sind, also sein Dienstleister für seinen Betrieb und der auch die Community schätzt.
Okay. Nun haben Sie, als Sie von der Verschmelzung berichtet haben, gesagt, die Standorte in Düsseldorf und Hagen, die ja nun nicht so weit auseinander liegen, kilometertechnisch, die sollen beide erhalten bleiben, genau wie alle Arbeitsplätze. Wie funktioniert denn jetzt, sage ich mal ketzerisch, eine Fusion, wenn jetzt organisatorisch, aber doch erstmal scheinbar alles beim Alten bleibt?
Ja, unser Ziel ist ja nicht das Zusammenlegen von Standorten und die Reduktion von Personal. Also das ist so McKinsey-Idee, ne? nach dem Motto, wir gehen erstmal rein und dann wird 20% Personal eingespart
und
20%
Sparen
der Kosten.
Genau. Ja.
Das ist der Klassiker, den habe ich in 40 Jahren Konzernarbeit hinter mir, brauchen wir nicht. Ja, wir haben unseren Standort in Düsseldorf, ja, aber wir haben ihn deutlich verkleinert, weil wir auch viel zu groß waren in der Vergangenheit. Das ist gerade abgeschlossen und wir müssen auch erkennen, wir haben Mitarbeiter, der eine wurde in Goch, der andere in Aachen, der andere in Köln. Ist ja nicht so, dass die jetzt alle in Düsseldorf in der Schaumerstraße wohnen. Und der Weg nach Hagen, ich erinnere mal an den Zustand der Deutschen Bundesbahn und an den unserer Autobahn, ist leider auch kein Katzensprung. Ja? Also deswegen... Das ist nicht, was uns treibt, ja, sondern wir wollen halt eben unsere Fusion daran erkennbar machen, wenn die Menschen anfangen, gemeinsam zu denken, zu entscheiden, Ergebnisse zu arbeiten. Wir haben ja zwei funktionierende Unternehmen, ja. Beide haben gute Mitarbeiter, beide haben besondere Kompetenzen und denken wir eben, es wäre total fahrlässig, wenn wir das jetzt am ersten Tag erstmal zerstören, ja, und um Veränderungen nach außen zu demonstrieren. Ne? Aber klar ist natürlich auch, es bleibt nicht alles beim Alten. Wir fragen uns natürlich schon, was machen wir doppelt, ja, wo können wir voneinander lernen, wie können wir gemeinsam noch besser werden. Unser Ziel ist so 1+1=3. Ist mathematisch nicht korrekt, aber da wollen wir halt eben hin.
Okay.
Und da gibt es ganz viele Themen wie Fachbereiche, Vertrieb, IT, Marketing, Recht. Ja, da kann man schon wahnsinnig viel tun. Mhm. Ich meine, wir kommen mit unseren 16 Mitarbeitern in ein Unternehmen mit 90 Mitarbeitern. Also von daher gilt es natürlich auch, unsere sehr schlanke Struktur dort einzubringen mit all den Dingen, die wir tun. Und wir wollen aber ein mittelständisches Unternehmen bleiben und wollen an der Stelle halt eben klare Verantwortung, kurze Wege, schnelle Entscheidungen erreichen. Und ich glaube, das schaffen wir, das kriegen wir gut hin. Und wir werden am Ende mit den Ergebnissen wachsen wollen, ja, und nicht jetzt erstmal Kosten einsparen.
Okay. Und die Marken, beide Marken, GemBroker.net und Carter, die sollen erstmal bestehen bleiben? Oder wie sieht das da aus?
Nee, wir haben das wirklich lange überlegt. Ja, ich selber bin jetzt ja noch nicht 30 Jahre bei der Carter. Insofern habe ich natürlich nicht diese genetisch verwachsene Identifikation mit dem Namen. Ja, ich habe nur so gesagt, wir ziehen in ein neues Haus und nehmen alle Mitarbeiter, Möbel und Unterlagen mit. Ja, also unser gemeinsames Haus, das wir gerade bauen, aber das wird unter dem Namen schon GemBrokernet laufen. Das hat aber auch Sinn, weil man muss erkennen, dass so eine neue Marke, ich sage jetzt mal German Carternet oder ähnliches, halt eben wahnsinnig teuer ist. Ja, also Homepage, Marketing, Verträge, Formulare, Systeme, all den ganzen Kram muss man alles komplett neu machen. Mhm. Und da muss man erst mit den Leuten erklären, was ist denn jetzt German Carternet, ja, während die anderen Marken ja bekannt sind. Aber wir wollen, ich habe gesagt, aus Reider wurde ja Twix. Ja. Das hat keiner verstanden, warum. Und so haben wir gesagt, von wegen, wir lassen GBNet als Dachmarke und wir werden aber, wir haben Carter, Börse für Versicherung AG, ist ja eigentlich ein geiler Name. Den wollen wir uns on hold setzen und wir sind noch dabei zu überlegen, bei welchem Geschäftszweig das ökonomisch und auch nachhaltig sinnvoll ist, ihn zu erhalten. Also ist noch nicht ganz entschieden.
Okay. Wenn Sie jetzt mal zusammenfassen müssten, was denn die Partnermakler für Vorteile haben werden durch den Zusammenschluss und die Verschmelzung, was würden Sie da vor allem nach vorne stellen?
Also das Hauptthema ist, wir sind komplementär, ja. Also GemBrokernet macht halt eben sehr stark Assekurateurgeschäft, das können wir gar nicht. Wir machen sehr stark Verbundgeschäft über Konzepte mit, also hochqualitative Konzepte, die wir unseren Maklern zur Verfügung stellen. Da hat GemBrokernet nicht so viel von. Also das ist erstmal komplementär. Der wesentliche Punkt ist, wir wollen keine neue Abwicklungsplattform sein. Die gibt's ja schon. Also nicht nur gucken, Makler, wickel dein Geschäft über meine Plattform und ich kann an allen Transaktionen mein Overhead abkassieren, sondern wir wollen echte Mehrwerte bieten. Und wir wollen halt unseren Maklern sagen, geh nicht über eine Plattform an 60 Gesellschaften mit dem Problem, dass du am Ende mit 60 Gesellschaften in betrieblichen Störfällen, bei Änderungsgeschäft, im Schadenfall dann doch wieder in irgendeine Hotline hockst, ja, wo halbe Stunde oder Stunde dann irgendwann ein Mitarbeiter mal abnimmt, dich aber gar nicht als wichtigen Makler wahrnimmt, weil du bist der D-Makler mit deinen 5 Verträgen, mit deinen 10.000 oder 50.000 Euro Bestand. Sondern geh hin, verdichte das Geschäft doch auf unsere Zielversicherer, die wir bei uns haben, auf die im Assekurateurenverbundgeschäft mit hochqualitativen Produkten. Und jetzt bist du auch nicht mehr alleine, weil du bist in einer Gemeinschaft von 1.000 Maklern und nicht 5.000 und 20.000, sondern 1.000 Makler, die halt eben zusammen bei diesen Zielversicherern ein anderes Standing haben. Wir kennen Maklerbetreuer, die wollen mit uns arbeiten. Wir haben die Entscheider bis hin zum Vorstand, wir kennen sie alle. Und haben natürlich die Möglichkeit, unsere Makler in der Tagesarbeit zu unterstützen. Und vor allem, wenn mal was schiefläuft, etwas zu erreichen. Wir setzen uns für die Makler ein, um halt dann die Geschäfte zu machen, die er sonst alleine nicht machen könnte. Das ist unser Weg, den wir gehen wollen.
Das okay, Beste also es bleibt aus auch zwei hübsch, Welten. Hübsch persönlich quasi.
Genau. Ja. Genau, ja. Das Ganze verbunden mit einer guten Technologie, einer guten IT, die wir zur Verfügung stellen, mit, wie gesagt, dem komplementären Assekurateurenverbundgeschäft und auch Pool haben wir natürlich auch für die Geschäftsfelder, die halt selten vorkommen, kann man darüber abwickeln. Aber wir wollen dienstleisternah und persönlich am Makler sein und bleiben und das ist unser Asset.
Okay. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich würde trotzdem gerne noch wissen, wie sehen denn jetzt so die nächsten Wochen aus? Was steht denn da jetzt dann an konkret?
Ja, das ist wie immer bei so einem Themenfeld sehr spannend. Also wir werden jetzt, wir haben vorletzten Freitag haben wir quasi unsere Hauptversammlung hinter uns gebracht. Die letzte Woche war die erste Arbeitswoche. Nächste Woche treffen sich alle Mitarbeiter in Hagen. Dann machen wir unser Kickoff. Wir werden ein gemeinsames Projekt, ein schlankes, schnelles, aber effizientes Projekt starten, in dem die Mitarbeiter involviert sind, um halt eben die beiden Welten dann auch zusammenzubringen. Personell, in IT, in Produkten, in Recht und all den Dingen, die dazugehören. Harmonisierung der Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen, die ganze Sachen müssen ja alle geregelt werden. Da ist Kickoff nächsten Mittwoch.
Ja.
Dann wird das Projekt arbeiten und das Zielfoto ist, dass wir im Oktober, am 6., 7. Oktober, wenn wir dann wieder zusammenkommen, ein klares Ziel haben für die Ambition 2030. Wo wollen wir hin? Wie machen wir das? Wir werden noch nicht komplett fertig sein, ja, aber wir haben ein ganz klares Bild von den Themen, die ich gerade ansprach, wie wir sie umsetzen oder haben sie auch schon umgesetzt. Und wir wollen uns also nicht in Projekten ergehen, die dann 3 Jahre dauern, sondern wir wollen Hadermann weiterarbeiten und das Beste aus 2 Welten relativ zeitnah zusammenführen. Also wir haben, glaube ich, sehr ambitionierten Zeitplan vor uns, der wenig Schlaf und Freizeit übrig lässt.
Ein heißer Sommer sozusagen.
Jo.
Ja, dann alles Gute dafür. Wir bleiben natürlich dran. Wir bleiben gespannt, wie es wird. Genau. Ja. Und schauen uns das weiter an als Pfefferminzia. Und bis dahin erstmal
sehr, sehr gerne.
Viel Erfolg.
Sehr, sehr gerne. Und wir werden immer gerne laut geben, ja, sodass es auch Möglichkeiten gibt, über uns zu berichten. Wir freuen uns darüber.
Sehr schön. So machen wir das.
Alles klar.
Vielen Dank.
Gerne.
Die News der Woche. Zum 5. Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ploppt wieder die Diskussion um die Elementarschadenpflichtversicherung auf. 81% der Hausbesitzer in Deutschland befürworten eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox hervor. 58% der Hausbesitzer befürchten, dass Naturkatastrophen wie im Ahrtal künftig auch in ihrer Region häufiger auftreten könnten. Im vergangenen Jahr äußerten sich 61% besorgt. Der Klimawandel ist in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund gerückt, sagt Verivox-Geschäftsführer Aljoscha Ziller. Die jüngsten Hitzewellen könnten den Verbrauchern in Deutschland allerdings erneut die Unberechenbarkeit des Klimas eindrücklich vor Augen geführt haben. Wie viel Hausbesitzer für angemessenen Versicherungsschutz zu zahlen bereit wären, ist sehr unterschiedlich. Laut Verivox-Umfrage würden die Hausbesitzer im Schnitt Kosten in Höhe von 225 Euro im Jahr für eine Pflichtversicherung tolerieren. Rund jeder Achte, also 12%, gibt jedoch auch an, keine weiteren Kosten mehr für sein Wohneigentum tragen zu können. Und 23% wollen keine weiteren Kosten schultern. Die Versicherungswirtschaft unter der Flagge des Versichererverbands GdV unterstützt ein Opt-out-Modell, das auch bei 74% der Umfrageteilnehmer Anklang findet. Hierbei soll der Elementarschutz grundsätzlich Bestandteil der Wohngebäudeversicherung werden. Versicherungsnehmer sollen dem Einschluss aber widersprechen können. Ob es hierzu bald eine politische Entscheidung geben wird, bleibt abzuwarten. Jedes Jahr verlieren in Deutschland mehr als 50.000 Kinder sowie zehntausende Partnerinnen und Partner eine nahestehende Person, von deren Einkommen sie abhängig waren. Und für längst nicht alle davon ist die finanzielle Zukunft gesichert. Nur rund jeder zweite Haushalt mit Absicherungsbedarf verfügt nämlich über eine Risikolebensversicherung. Das zeigt eine Studie des Versichererverbands GdV. In mehr als 20 Millionen Haushalten fehlt der finanzielle Schutz, wenn ein Partner oder Elternteil stirbt. Für die Hinterbliebenen kann das sehr schnell zur finanziellen Zerreißprobe werden, sagt Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GdV. Das Interesse an Risikolebensversicherungen hat zwar zugenommen. Die Zahl der Verträge stieg von rund 4,3 Millionen im Jahr 1999 auf 7,3 Millionen im Jahr 2024. Die versicherte Gesamtsumme legte von 236 Milliarden Euro auf 885 Milliarden Euro zu. Es besteht aber immer noch Ausbaubedarf. Hinzu kommt, selbst dort, wo eine Risikolebensversicherung besteht, ist die Absicherung häufig zu niedrig. Als Faustregel gilt, dass die Versicherungssumme etwa 3 bis 5 Bruttojahresgehälter zuzüglich offener Kredite umfassen sollte. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Versicherungssumme der Studie zufolge pro Vertrag bei rund 121.000 Euro. Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt betrug dagegen rund 50.000 Euro. Schon ohne bestehende Kredite ergebe sich daraus eine empfohlene Mindestabsicherung von etwa 150.000 Euro, so der GdV. Pflegebedürftige werden im Heim erneut stärker zur Kasse gebeten. Im ersten Aufenthaltsjahr werden bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro monatlich fällig. Das sind 256 Euro oder gut 8% mehr als vor einem Jahr, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen, kurz VDEK, zum Stichtag 1. Juli 26 zeigt. Besonders stark gestiegen, und zwar um 12% auf 1.775 Euro, ist der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, kurz EEE, für die pflegerische Versorgung und die Ausbildungskosten der Pflegekräfte. Als einen Grund für den starken Anstieg sieht VDEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Gehälter von Pflegekräften. Es gab Nachholbedarf und es ist richtig, dass Pflegekräfte gut bezahlt werden. Doch es kann nicht sein, dass das zu immer stärkeren Belastungen der Pflegebedürftigen führt. Wir brauchen eine Begrenzung des Kostenanstiegs, so Elsner. Sie fordert für die geplante Pflegereform eine faire Lastenteilung und austarierte Eigenanteile. Und auch die Länder sieht Elsner hier in der Pflicht. Zitat: Investitionskosten sind Ländersache und müssen endlich auch vollumfänglich von diesen getragen werden, moniert sie. Das Gleiche gelte für die Kosten der Ausbildung der Pflegefachpersonen. Würden die zuständigen Bundesländer ihre Kosten für Investitionen und Ausbildung komplett übernehmen, müssten Pflegeheimbewohner auf einen Schlag monatlich 649 Euro weniger im Durchschnitt bezahlen, so Elsner abschließend. Künstliche Intelligenz ist ein zunehmend beliebter Ratgeber in Sachen Gesundheit. So haben 46% der Verbraucher sich vor einem Arztbesuch schon mindestens einmal eine KI-Diagnose erstellen lassen. Die meisten schon mehrfach. Weitere 29% können sich vorstellen, das in Zukunft zu tun. Das geht aus der Studie KI-Nutzung im privaten Alltag 2026 der Pronova BKK hervor. Bedenklich dabei: Knapp ein Drittel der Befragten hat nach einer KI-Diagnose auf den Arztbesuch verzichtet. Aber auch nach einem Arztbesuch hat die KI noch nicht ausgedient. 37% geben an, die ärztliche Diagnose von der KI gegenchecken zu lassen. Bei den unter 30-Jährigen machen das sogar 62%. Anke Hurst, Fachärztin für Innere Medizin und Beratungsärztin bei der Pronova BKK, warnt vor blindem Vertrauen in die Technologie. KI kann veraltete, unvollständige und schlicht falsche Informationen liefern, denn sie arbeitet oft nicht mit geprüften Quellen und aktuellen Leitlinien, sagt sie. Darüber hinaus kenne sie nur die vom Patienten eingegebenen Daten. Wichtige Angaben für die korrekte Diagnose fehlten eventuell. Der Großteil der Menschen, die bereits gesundheitlichen Rat bei einer KI eingeholt haben, sind mit diesen Empfehlungen aber zufrieden. Nicht selten erhalten Patienten unterschiedliche Informationen von Arzt und KI. Bemerkenswert, etwa jeder Vierte folgt der KI und ignoriert die Empfehlung der Ärzteschaft. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder, dann ist Scholle auch wieder dabei und wir haben dann wieder einen Schmolltalk für Sie. Aber bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.